Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Was war das? Heute doppelschmissig, dachte ich.
Ich habe mich gefragt. Weil das hat wirklich gar nicht zu unserer Unterhaltung gerade gepasst.
Nee.
Gedacht?
Hau ich mal einen raus.
Ja.
Wir haben gerade viel und lange gesprochen über was ist, was wir erzählen, wo wir stehen und was das alles bedeutet und Dieb
und welches und, Thema
und
wir
welches
jetzt
Thema und so. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir wissen es nicht.
Und deshalb haben wir jetzt einfach mal auf Record gedrückt.
Haben wir einfach mal auf losgedrückt und dachten, singen wir mal.
Schön.
Ja, vielleicht hilft das.
Ja, und dann hast du dir. Aber ich habe direkt bessere Laune, du nicht?
Ja, doch. Also, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Da hat man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt, ne?
Ja.
Dass du das sagst?
Ja.
Ja. Mhm. Würde fehlen, wenn du nicht.
Deswegen, ich bin auch sehr für Rituale.
Ja. Sehr schön. Naja, es war halt irgendwie ein bisschen schwierig nach der letzten Woche, nach dieser sehr offenen und rawen Folge.
Emotional.
Zu sagen, okay, und heute sprechen wir
Knieschmerzen.
Über irgendein Thema. Genau. Es hat einfach nicht gepasst.
Nee.
Es wäre vom Gefühl her irgendwie weird gewesen. Nee. Vielleicht ist es Quatsch, aber es war auch dein Gefühl, es war auch mein Gefühl. Es war irgendwie so, das geht nicht. Wir können jetzt irgendwie nicht Ratschläge für irgendein Thema rausgeben. Das ist irgendwie komisch.
Ja, ja.
Und wir haben sowieso ja den Eindruck, auch jetzt unabhängig davon, dass es dir nicht gut ging, die letzten Wochen und ja vielleicht sogar Monate irgendwie nicht so richtig wir das hingekriegt haben, das zu stabilisieren, ist es ja auch so, dass wir sonst auch grundsätzlich das Gefühl haben, dass wir gerade an so einem Punkt sind, dass wir nicht so richtig wissen, wie es weitergeht und haben wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet, so was ist mit der Wirtschaft, Weltwirtschaftslage, was ist mit KI, was ist mit, unsere Katze hat irgendwie ein
Problem. Ist auch unzufrieden.
Die ist auch unzufrieden, das kann. Und wie ist das mit unserem Geschäftsmodell und erreichen wir eigentlich das, was wir wollen? Und das ist irgendwie auch alles, was uns bewegt im Moment. Und deshalb ist es irgendwie schwer, weil wir noch nicht so richtig wissen, was jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wie kriegen wir das rund? Wie kriegen wir mehr Leichtigkeit? Wir haben irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen was Sand im Getriebe vielleicht.
Wir hatten schon sehr oft die Situation, dass wir gemerkt haben, oh krass, unser Modell funktioniert auf einmal überhaupt nicht mehr, natürlich mit Corona, aber auch in anderen Situationen. Und da war es so, okay, Pistole auf die Brust, erfindet euch neu jetzt, bums.
Ja.
So ist es nicht.
Nee.
Aber es ist trotzdem das Gefühl von, ich verpasse irgendwas, ich check irgendwas nicht, ich sehe irgendwas nicht. Es ist so, irgendwas, ja, genau, mir fehlen die Worte, wie ihr merkt. Und da hängen wir und da überlegen wir und machen und planen und da brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
Ja, genau. Ja, aber deshalb, das ist irgendwie dann so zusammengekommen heute, dann zu sagen, es fühlt sich dann halt auch irgendwie weird an, wenn man sagt, also wenn man so tut, als hätte man einen Plan.
Ja.
Weil manchmal hat man halt keinen. Und im Moment ist es so ein bisschen so eine Phase von, wir haben nicht so richtig einen Plan.
Nee.
Und deshalb glaube ich, ja, es ist einfach wichtig, das transparent und sichtbar zu machen. Und und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach Fragen machen.
Ja. Was ich sehr beachtlich fand, letzte Woche, nachdem ich erzählt habe, wie es mir geht, haben mich wirklich wahnsinnig viele Leute sehr lieb und angesprochen und das hat mich sehr gefreut. Punkt. Und man muss sagen, es ist auch einfach besser jetzt, ne? Also ich habe irgendwie, ich habe jetzt irgendwie zweimal, dreimal trainieren können und es kommt langsam wieder. Also das ist jetzt nicht sozusagen dieses Beruhigende von letzter Woche, wo ganz viele Witze darüber gemacht haben. Ja, aber wird schon, ist schon besser, ne?
Ja.
Und den Spruch haben auch einige gebracht. Na, ist schon besser, ne? Ist besser, ne? Ja, ist besser. Aber ist tatsächlich besser. Und Training ist für mich ja immer so ein Ding. Also ich habe jetzt irgendwie gestern Morgen zum ersten Mal, heute ist Dienstag, am Montagmorgen habe ich zum ersten Mal wieder was Schweres hochheben können. Und das ist wirklich so dieses, Ja, meine Muskeln machen, was sie sollen, produzieren die Hormone, damit mein Gehirn irgendwie wieder funktioniert. Das ist für mich immer, jetzt geht's wieder, tatsächlich. Ja. Ja, ändert aber nicht die Lage. Das heißt also trotzdem das Gefühl von, irgendwas passiert oder ist schon passiert oder wird passieren oder sonst irgendwas. Also irgendwas ist.
Ja, es ist... Ja,
oder?
Und man kann es nicht so richtig beschreiben.
Was, ne?
Es ist so ein bisschen so, was liegt da in der Luft? Es ist ja irgendwie es passt so ein bisschen zusammen mit dieser Zeit, in der, seit Anfang des Jahres, vielleicht seitdem.
Hast du da einen Krümel in der Tröte?
Das gibt's eigentlich nicht, das ist der Wahnsinn. Ja, wirklich. Nur in der einen Stunde am Dienstag. Vielleicht seitdem Trump irgendwie die Welt in Atem hält. Man weiß es nicht
Ahnung,
so
was
genau.
Alles passiert.
Es ist, genau. Es ist, ganz viele Sachen sind richtig gut und haben sich total, wir sind angekommen da, wo wir sind. Und wir haben diese Konzepte, die wir uns überlegt haben, funktionieren. Aber es ist schon so, dass, was ist dein Spruch, wenn es einfach wäre, würden es alle machen oder so, auch wahnsinnig schwer, weil wir natürlich schon auch krass gegen den Strom schwimmen, weil wir es anders machen wollen, weil unsere Preise zum Beispiel für vor Ort im Studio trainieren natürlich andere sind, als wenn ich in irgendein Fitnessstudio gehe oder zu McFit, muss ja nicht mal sein, reichen ja auch andere große Ketten. Weil es da keine Betreuung gibt. Und natürlich ist es so, dass das Teuerste daran ist die Expertise der Menschen, die bei uns arbeiten. Und es ist einfach ein riesengroßer Kostenfaktor. Und deshalb müssen die Preise so sein. Und niemand verdient sich daran eine goldene Nase. Und trotzdem ist es natürlich in the grand scheme of things einfach wahnsinnig teuer und trotzdem immer noch wahnsinnig eng und privilegiert bei uns zu trainieren. Und das ist irgendwie was auch so gegen unsere...
Ja, eigentlich soll es ja gar nicht so sein.
Genau.
Und das ist halt so, ja klar, ich meine, jedes normale Fitnessstudio hat 200.000 Mitglieder, wir haben keine 250.
Ja.
Aber wir trainieren halt jeden Einzelnen und das kostet. Und dann ist es halt aber auch so teuer, dass es natürlich nicht für jeden möglich ist. Und dann ist so, hä? Wie geht denn das jetzt?
Ja, genau. Und es ist so, was ist unser Anspruch, das System zu revolutionieren?
Ja.
Aber wie?
Ja, weiß ich nicht.
Weil das ist ja Quatsch, weil wir erreichen ja gar nicht 80 Millionen, 90 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, weil das überhaupt gar nicht darauf ausgerichtet ist. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz irgendwie, ne, wir versuchen das natürlich mit den Online-Kursen. Auf der anderen Seite sind die Online-Kurse, du musst das wollen und du musst die Kapazität haben, dich da reinzudenken. Wir sind halt so, okay, wir wollen Wirksamkeit in den Menschen, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch erstmal in der Lage sein, diese Wirksamkeit zu erzeugen. Und wenn ich
ich da eine Stunde über die Anatomie von Rücken rede, ist natürlich auch ein bisschen so, also das ist kein leichter Zugang.
Ja,
so,
genau, also. Genau. Und wenn ich alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bin, dann kann ich mir vielleicht eventuell die monatliche Mitgliedschaft, die digitale, für 20 Euro leisten, vielleicht. Aber dann muss ich ja auch noch wissen, wo ich anfange und dann muss ich auch noch wissen, dass ich mich da reinarbeite.
Das ist richtig Arbeit halt. Aber ich denke halt immer so, es ist richtig Arbeit, aber so kommen wir auch nicht weiter. Weil man kann ja nicht jeden, dem man sagt, okay, bist du nicht bereit, die Arbeit zu machen, hast du Pech gehabt, dann hast du halt Schmerzen.
Genau.
So, warte mal eben.
Ja, genau. Irgendwie ist das so, das ist das, wo wir es ist okay, aber es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, wir befinden uns immer noch so auf so einer Seitenstraße, auf so einem Schotterweg und wir sehen immer da hinten, irgendwie ist die Autobahn und da fahren die Autos 130 mit Leichtigkeit und da sind wir irgendwie noch nicht. Und das hat natürlich alle möglichen Gründe. Und so ist, glaube ich, auch einfach Unternehmertum. Also da sind auch viele Aspekte, die sozusagen jetzt mit diesem inhaltlichen Thema nichts zu tun haben. Aber irgendwie hängt es zusammen. Ja, alles Leben funktioniert in Schleifen. Und wir sind jetzt gerade so an so einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, okay, da muss irgendwie irgendwas muss da justiert werden. Aber so
irgendwie
richtig,
anders, ja.
Genau, aber so richtig haben wir noch nicht den Durchbruch des Justierens. Ich glaube, ja, so ist es. Ja. Aber lustig ist auch, dass wir es irgendwie beide so empfinden oder sogar alle so empfinden.
Ja.
Auch zum Teil ja, mit den Mitarbeitenden im Gespräch da zu sein. Und genau, also irgendwie, weiß ich auch nicht. So. Bist du gestresst von der quakenden Katze?
Nee, um ehrlich zu sein, mehr vom Thema sozusagen.
Ah, okay. So, weil okay, ich dachte, du warst jetzt gerade abgelenkt.
Nee, ich war abgelenkt, aber ich bin in Gedanken zu, ja, was denn jetzt? Wie lösen wir das große Problem denn jetzt?
Ja.
Dass sozusagen alle 8 Millionen schmerzfrei und glücklich werden und wir alle erreichen und wir alle zusammen festfallen und sagen, so, let's make a Hocke und alles ist gut.
Mhm. Ja, doch. Ich finde auch, das ist ganz geil, weil so aus der Vogelperspektive wäre es ja gut, vielleicht könnten wir auch an dem Anspruch einen kleinen Ticken drehen, aber naja, gut.
Wieso? Verstehe nicht.
Dein Gesicht.
Was? Hä?
Nein, also an dem Anspruch, da drehen wir auf keinen Fall.
Also den Anspruch, ganz Deutschland zu erreichen, ja, dafür zu sorgen, dass es allen besser geht?
Schmerz hat. Ja, doch. Was unser Gesundheitssystem nicht geschafft hat in den letzten 100 Jahren,
genau,
das kann ja auch auf unseren Schultern liegen. Jetzt, also los geht's.
Also das mag jetzt kindliche Naivität sein, aber das ist der Plan. Sorry. Sehr verschiedene. Natürlich. Was denn sonst?
Jetzt hätte ich wirklich gerne einen Videopodcast. Ja. Dein geil entgeistertes Gesicht.
Verstehe, wie kann man denn das in Frage stellen? Wofür treten wir denn hier an?
Nicht drunter, auf jeden Fall.
Nee.
Ja. Okay. Mhm. Wolltest du, also der Kater ist ganz furchtbar unzufrieden. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, warum, weil hier sind überall Plätze, wo man sich hinlegen könnte, aber irgendwie ist das alles nicht so richtig.
Kratz mal am Stuhl, das machst du dir vorne mit. Ja, Juti, also, was machen wir denn jetzt? Fragen. Nee, ich meine jetzt nicht mit Deutschland.
Ach so, die Frage wollte ich dir eigentlich gerade stellen. Und was machen wir jetzt?
Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist ja...
Nee, das ist auch, glaube ich, eine nach innen gerichtete Frage, ehrlich gesagt. Da muss man, ich glaube, das ist was man sich zwar bewusst machen kann, so wie wir es ehrlich gesagt ja heute, weil wir den Raum geschaffen haben, weil wir jetzt einen Grund hatten, sozusagen so ausführlich darüber zu sprechen, haben wir den Raum geschaffen, dass es überhaupt so dahin geklickert ist, wo es hingehört, dass man anfangen kann, darüber nachzudenken.
Mhm.
Weil vorher war das so ein latentes Gefühl, glaube ich, die letzten Monate.
Ja.
Ist es immer mehr so geworden, sozusagen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass Dinge, die vorher funktioniert haben, einfach nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Und dieses latente Gefühl von so, okay, was ist da los? So, und
was verpassen wir? Warum ist das nicht mehr so? Und so.
Ja, genau. Ja. Und wir haben ja auf Instagram zum Beispiel auch einen totalen Shift hingelegt von inhaltlichen Themen zu sagen, okay, wir behandeln jede Woche irgendein Thema oder sogar einen ganzen Monat irgendein Thema, was immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Und jetzt war es einfach so, es hat keinen interessiert. Wir hatten View-Zahlen von, weiß ich nicht, ein Reel, was irgendwie unter 10.000 Views hat. Und wir haben bei 50.000 oder 60.000 FollowerInnen ist halt hart. Also und die Liebe und den Aufwand und die Zeit, die man da reinsteckt, und dann ist es...
das ist frustriert, ja.
Das ist super frustrierend.
Ja.
Also insofern ist es so, es fühlt sich immer so ein bisschen so, wir sind irgendwas gegangen und dann sind wir so an so eine Sackgasse geraten.
Ja.
Und heute war es das erste Mal so, dass wir das so mehr eingrenzen konnten und benennen konnten und vielleicht auch irgendwie über dieses Gefühl besser sprechen.
Ja, wir haben halt auch gestern Nacht angefangen, darüber zu sprechen
und
dann gepennt und dann heute Morgen, also wir sprechen ja immer vor dem Podcast, okay, was machen wir heute so, aber das ist für uns irgendwie ein ganz geiles Ritual.
Ja, und es ist auf jeden Fall Vorbewusstsein aktiviert, ne?
Ja.
Einmal von unten hochgeholt.
Irgendwie anders. Was anders, weiß ich nicht, aber irgendwas irgendwie anders.
Ja. Hm. Okay, dann starten wir jetzt mal rein, wie Menschen sagen.
Wir starten rein?
Ja.
Das möchte ich nicht.
Nee, weiß ich. Aber das habe ich wirklich schon so häufig gehört, dass ich es gerade im Kopf hatte, als wäre es...
Das ist doch in diesem Lied, im Samba de Janeiro de irgendwas. sie flüstert mir ins Ohr rein. Weißt du, es gibt so ein Lied.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, genau.
Bei Fortnite und ja, genau. Rein.
Ja, René Adler. Wie auch immer. Fokus.
Nee, wir starten jetzt mal rein. Ist Neudeutsch.
Das möchte ich nicht.
Ja, aber das ist, das sagen Menschen.
Ja, okay. Mhm. Ja. Das ist, weil ich bin zumindest der Einzige, der da nichts für kann.
Ja. Okay. Ich hab 3 oder 4 Fragen, glaube ich, die so ein bisschen ausführlicher sind. Und insofern ist es super, dass wir dafür jetzt Raum haben.
Okay.
Liebe Inken, lieber Arlo, vielen Dank für euren tollen Podcast. Die Themen, die ihr so greifbar und verständlich erklärt, eure Offenheit und Verletzlichkeit und die Möglichkeit, auch individuelle Fragen zu stellen.
Sehr gerne, danke.
Ich mache seit 3,5 Monaten mehrmals die Woche Krafttraining, also 2 bis 3 Mal mit Trainingsplan und gezielten Übungen und merke sowohl die körperliche Veränderung und auch, wie gut es mir psychisch tut.
Ja.
Laut, in Anführungszeichen, Spezialwaage im Fitnessstudio habe ich nun 6 Kilo von 60 auf 66 Kilo bei 1,72 Meter in dieser Zeit zugenommen. Anscheinend 3 Kilo Muskeln, aber auch 3 Kilo Körperfett, was auch zu meiner Wahrnehmung im Spiegel und bei der Kleidung passt. Ich habe mehr Kraft und die Muskeln sieht man auch, aber vor allem im Bauchbereich habe ich zugenommen. Leider kann ich diese Veränderung nicht einordnen und wollte gerne eure Meinung dazu wissen. Ich esse durchaus gesund, Makros in einem guten Verhältnis und auch genug, Ausrufezeichen. Das war mir sehr wichtig und das habe ich von euch gelernt. Kalorien zähle ich nicht und will es auch nicht anfangen. Jedoch stört es mich schon, dass da 3 Kilo mehr da sind und ich nicht so fit aussehe, wie ich mich fühle. Zumal ich in den Monaten vor Trainingsbeginn schon circa 5 Kilo abgenommen habe, ohne es zu forcieren. Dadurch, dass ich es nicht einschätzen kann, woran es liegt, beschäftigt es mich. Zudem kommt als Frau natürlich die optische Komponente zusätzlich zum Gefühl, dass da irgendwas nicht im Einklang ist. Ich danke euch vorab für die Antwort und freue mich, von euch zu hören. Euer Fan.
Ja,
also da steht der Name, aber den lasse ich.
Ja, ist klar. Okay, das ist komplex. Also, das mit dem vorher 5 Kilo abgenommen ist ein wichtiger Hinweis. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich vorher in irgendeiner Form komplett deinen Darm entleert hast, also zu wenig Kalorien hattest, die Glykogenspeicher in der Muskulatur entleert hast, vielleicht ein bisschen Salz verloren, Flüssigkeit verloren. Das heißt, du warst in einem sozusagen Auto mit leerem Tank. Dann hast du angefangen und also die Ergebnisse der Waage, es ist so 3 Kilo Muskelmasse ist wirklich wahnsinnig schwer in 3 Monaten. Also eigentlich geht's nicht. Normalerweise sagt man so, 1 Kilo für einen Anfänger pro Jahr wäre eigentlich ganz gut. So, es kann, wenn du ganz am Anfang bist, kann es vielleicht auch ein bisschen mehr sein. Sagen wir mal im allerbesten Fall 2.
2 Kilo pro Jahr?
Ja.
Und also, die Waage sagt 3 Kilo pro Monat?
Nee, das war in drei Monaten. Genau, also das ist oft, das ist zu viel. Und
diese Wagen sind Mist.
Korrekt. Und dann ist es auch wieder mit dem Fettwert so, dass man sich überlegt, okay, wie viel Kalorien müssten das denn sein, die du da mehr gegessen hast, wenn es jetzt mehr, wenn es 3 Kilo Fett sind, 1 Kilo Fett hat 9000 Kalorien, das heißt, du hättest 27.000 Kalorien mehr essen müssen, als du verbraucht hast. Nun hast du aber in der Zeit mit Krafttraining angefangen. Das heißt also, du hast schon durch das Krafttraining wahrscheinlich, keine Ahnung, sagen wir mal, vorher hast du vielleicht 1500 Kalorien zu dir genommen am Tag in der Phase, wo du runtergegangen bist. Dann hast du hoffentlich in der Phase, wo du angefangen hast, Krafttraining zu machen, hast du 2000 verbraucht, vielleicht sogar mehr, hast dann auch 2000 oder mehr gegessen. Aber du hättest, um 3 Kilo Fett zuzunehmen in der Phase, halt 27.000 Kalorien mehr pro Tag, mehr in 3 Monaten essen müssen. Das sind wieder pro Monat 9.000 Kalorien mehr. Das sind pro Tag, was sind das, 300 Kalorien. Das ist echt schwierig, das abzubilden. Also,
vor allen Dingen jeden Tag.
Jeden gottverdammten Tag. Das ist wirklich, wirklich mühsam. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ich glaub's nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass du überhaupt Fett zugelegt hast. Sagen wir mal, wenn es richtig positiv gelaufen ist, dann hast du 2 Kilo Muskelmasse zugelegt, das wäre derbe. Dann hast du...
2 Kilo Muskelmasse geht doch nicht, hast du gesagt. Du hast
nee,
gesagt,
bei Anfängern doch. Nein, das ist, wenn jemand im Training ist. So. Aber okay. Wenn jemand ein Anfänger ist und noch nie sozusagen stimuliert hat, dann kann das am Anfang schon relativ schnell gehen. Okay. 3 ist wohl zu viel, wie auch immer. Und selbst wenn wir sagen, du hast, keine Ahnung, vielleicht ein halbes Kilo Fett oder sowas drauf getan, dann würde man noch sagen, okay, komm, geschenkt, weil es geht darum, dass du die Leistung hochbringst, bla. Anyway, der Rest wird sein Darminhalt, eingelagerte Energie in Muskulatur und Leber und Wasser, alles positive Dinge, die du unbedingt brauchst. Dazu vielleicht nimmst du Kreatin, das ist ja oft sehr, sehr verbreitet im Moment. Zum Glück ist es wichtig, das zu tun. Wenn nicht, nimm's bitte. Und auch das macht dich einfach nochmal 2 Kilo schwerer. Heißt also, das, was du auf der Waage siehst, vergiss es, stell ich nicht wieder drauf, egal. Das nächste ist, wenn du mit deiner Optik nicht zufrieden bist, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, mach weiter, akzeptiere das, weil im Moment baust du Muskulatur auf, hast mehr, alles, was ich gesagt habe, alles, was dich sozusagen voluminöser macht, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Körperfett hast, ist sehr gering. Und je leistungsfähiger du wirst durch Muskelmasse und auch durch Cardiotraining hoffentlich, umso besser wirst du darin werden, den Fettstoffwechsel hochzubringen. Das heißt, du bist auf dem richtigen Weg, werd besser darin, bau mehr Muskeln auf, mach die Muskeln leistungsfähiger, trainier auch Ausdauer, damit du dann den Hebel hast, dein Körperfett so zu steuern, wie du möchtest. Und sehr wahrscheinlich ist das, also natürlich kann man jetzt wieder über Ideale reden, wie dünn willst du es und wie dünn ist gut, weil es ist immer so, dass fast alle dünner sein wollen, als es gut ist für die Leistungsfähigkeit des Körpers.
Also wir von 66, also von 60 auf 66 ja. Waren die...
Ja, genau, Werte. 60 auf 66.
1,72.
Genau, das kann wunderbar sein. Es kann also auch 70 oder 75 oder 80 kann auch wunderbar sein, weiß man nicht. Aber wenn du dein Körperfett steuern möchtest, brauchst du eine viel höhere Leistungsfähigkeit, als du sie nach 3 Monaten Krafttraining haben kannst. Und du brauchst auch eine Kardioleistungsfähigkeit von, wir machen das ja am liebsten mit Watt oder V2 Max oder wie auch immer, aber du musst halt in der Lage sein, locker 1,5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht zu fahren. Das heißt, wenn du jetzt 66 wiegst, du müsstest locker eine halbe Stunde mit 100 Watt fahren können. Und wenn du weitermachst und gut 100 Watt fahren kannst, dann kannst du irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt auf einem Level, wo ich mit meiner Leistungsfähigkeit zufrieden bin, mir geht's gut. Jetzt in einem halben, dreiviertel Jahr mit erfolgreichem Training möchte ich gerne mein Körperfett reduzieren. Dann kannst du das machen mit der Vorgabe, das eine, was nicht passieren darf, ist, dass deine Leistung schlechter wird. Das heißt, du hast bestimmte Gewichte, die du im Krafttraining schaffst. Du hast bestimmte Wattzahlen, die du fährst, 1,5 oder lieber mehr. Und wenn du dann anfängst, minimal die Kalorien zu reduzieren, aber die Leistung hältst, dann verlierst du wirklich Fett. Und im Moment ist es alles nur geraten, sozusagen. Mhm. Das macht keinen Sinn.
Und das ist, was glaube ich, total wichtig ist. Das war irgendwie so ein Thema die ganze letzte Woche, weil es da auch mit mit einer Kundin drum ging. Der Punkt, ja. Bis ich den...
Ich weiß nicht, wie du bist.
Der Punkt, bis ich in der Lage bin, Gewicht sinnvoll zu verlieren, sodass es keine Bedrohung für den Körper darstellt, sodass es nicht Hungern ist, sodass es nicht Diät ist, sodass es nicht und so weiter ist.
Nicht mehr Muskelmasse abbaut als Fett.
Genau, ist am Ende eines Prozesses, weil ich muss erstmal dem Körper zeigen, ihn erfahren lassen, das brauche ich ihm nicht zu sagen, sondern ich muss Erlebnisse und Ereignisse, ist das Einzige, was ich abspeichern kann, für das Gehirn muss ich Sicherheit erzeugen über einen Zeitraum und bei Anfängern reden wir davon mindestens einem Jahr, kann auch mehr sein, wo ich alle möglichen Skills aufbauen muss, damit das Gehirn dann irgendwann es nicht mehr als Bedrohung empfindet, die Fettspeicher anzugehen sozusagen und den Fettstoffwechsel, den Skill, nämlich Energie aus Fettreserven zu holen, anzapft, ohne dass es das System kippt.
Genau. Und es gibt so viele irgendwelche Spackendiäten sozusagen, irgendwas, keine Ahnung, niederkalorisch, Fisch, Gemüse und irgendwelche Supplemente dazu, die, naja, dann erst funktionieren können. Wenn du alle Voraussetzungen gemacht hast und du dann so etwas machst, dann kann das funktionieren, weil der Körper so stark und stabil ist, die Hormone hat und den Fettstoffwechsel hat, seine Energie selber zu decken, dann ist es egal, ob du so ein Quatsch da sozusagen auch noch oben drauf isst. Aber du musst halt erstmal alle diese Voraussetzungen haben und dann kannst du so eine Diät machen oder besser halt auch nicht. Ja. Aber ja, ja, das aber ist halt so, das funktioniert. Es ist so, nee, tut's nicht. Und wenn du die Voraussetzung hast, dann kann es funktionieren, aber man könnte es auch lassen, so rum.
Ja, das Gehirn braucht die Sicherheit. Du erarbeitest dir, dass das Gehirn die Sicherheit hat, dass du, dass keine Hungersnot droht. Aber das ist nichts, was ich schaffe, wenn ich es nur über Ernährungssteuer zum Beispiel oder eben nach 3 Monaten versuche schon zu justieren, sondern ich brauche einen richtig langen Zeitraum, bis ich das dann kann.
Und an eins steht die Performance. Du musst besser werden. Gesundheit ist Performance. Je besser du beim Krafttraining bist, je besser du mit Watt bist, umso besser geht es dir. Und das Endergebnis von hoher Performance kann ein niedriger Körperfettanteil sein.
Kann. Punkt.
Kann.
Ja. Okay, nächste Frage. Hallo ihr beiden. Ich habe noch eine Frage, die ihr gerne im Podcast beantworten dürft. Danke. Als Vater eines 4-jährigen Kindes schaffe ich es aktuell nicht regelmäßig zu trainieren. Insbesondere durch Krankheiten, aber auch durch phasenweise höheren Stress habe ich häufiger Trainingspausen von 2 Wochen, 4 Wochen oder auch mal 2 Monaten. Wo fange ich danach wieder an? Ab wann reduziere ich das Gewicht und wie viel? Total super wäre eine grobe Formel zur Orientierung, zum Beispiel Max-Ausgangsgewicht minus Anzahl Wochen seit dem letzten Training.
Ja, aber kann haben, kein Problem, ist so. Sehr gerne.
Mal Steigerung pro Trainingseinheit Ausgangsgewicht.
Ja, na, aber so funktioniert das schon, das kann man schon so machen, das ist okay.
Also, schon nach Gefühl auch, ne?
Ja, aber so grobe Formel ist, wenn du 2 Wochen raus warst und krank warst, dann steigst du mit 70-80% wieder ein.
Ja, gut.
So.
Okay, ja.
Und
okay.
Dann kannst du dich
aber
in.
Das ist ja keine Formel.
Ja, komm, rudimentär. Also viel präziser wird es nicht, weil es halt dann natürlich, es gibt präzisere Formeln, aber die sind Unfug, weil Menschen zu individuell sind. Das heißt also, Frage ist, warst du 2 Wochen im Urlaub oder warst du 2 Wochen krank?
Ja.
Warst du in den 2 Wochen gestresst? Hattest du körperliche Belastung oder nicht? Hast du ein Kind von A nach B geschoben oder hast du am Schreibtisch gesessen? Wie lange hast du vorher trainiert, ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Ja. Das heißt, wenn du vorher 30 Jahre Krafttraining gemacht hast, kannst du 4 Wochen aussetzen und steigst wahrscheinlich mit 97% wieder ein.
Ja.
Wenn du 3 Monate gemacht hast.
Naja, oder es reicht eine Einheit oder 2, um dich ranzuarbeiten.
Genau.
Und wenn jemand nicht Ewigkeiten viel Erfahrung hat, dann brauchst du viel länger sozusagen, um dich wieder zu steigern.
Genau. Und es ist auch so, was war der Plan vorher? Wie weit warst du am Peak? Und wie weit bist du in deiner persönlichen Mitte mit einem drum und dran? Aber, also so ganz grob, 70-80% nach 2 Wochen Aussetzer und nach 4 Wochen würde ich die erste Einheit wirklich mit 50% machen. Also es ist immer ein niedriger, als man denkt. Und vor allen Dingen ist die Hauptgröße, die du verfolgen solltest, ist Frequenz. Das heißt also, ich weiß ja, wie es ist, wenn du sagst, ah, ich schaffe diese Woche nur einmal, dann gibst du das eine Mal auch wirklich alles.
Mhm.
Und das hilft nicht so viel. Sondern es wäre deutlich sinnvoller zu sagen, du planst von vornherein die Einheit viel kürzer, du planst sie viel lockerer und trainierst eher so, dass du vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag nochmal für eine halbe Stunde reinrauschen kannst oder das vielleicht auch zu Hause umsetzt oder was auch immer. Aber irgendwie ist es zu schaffen, indem man die Intensität rausnimmt, indem man das Volumen rausnimmt, die Frequenz nach oben zu bringen.
Mhm.
Das ist das Ding. Und das ist natürlich auch von der Planung so. Entschuldigung. So von der Planung so dieses Ding mit, ich gehe zum Krafttraining, das dauert 2,5 Stunden. Ah, scheiße, habe ich keine Zeit für. Also gehst du nicht zum Krafttraining.
Ja.
Und eine sehr kurze Einheit zu machen, die vielleicht nur 50% ist und wo du auch nicht rausgehst und sagst, boah, geil, das war richtig toll, sondern du hast es halt gemacht, ist viel leichter abzubilden. Und dann gibt es natürlich ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, du schaffst es nicht ins Gym. Eine der feinsten Sachen, um irgendwie alle Skills sehr breit zu adressieren sind Kettlebells. Das heißt zu sagen, stell dir eine anständig schwere Kettlebell nach Hause und mach damit ein, wie heißt er?
Turkish Get-Up.
Nee, ja, sowieso, aber wer ist der Typ? Oh, komm an, der Kettlebell, Pavel Zatulin. Mach irgendeinen Workout von Pavel Zatulin und misch Get-Up mit Swings und sorg dafür, dass du darin besser wirst. Mhm. Und kauf dir eine Kettlebell, die halt ernst zu nehmen ist. Keine Ahnung, wenn du irgendwie 90 Kilo wiegst, dann kauf dir halt eine 32er und nicht eine 12er. Und damit ein Workout zu machen, ist immer gut, weil es eben alles breit adressiert. Und damit kannst du mit 12 Minuten, mal eben, wenn das Kind pennt, ja, wirklich einen guten Reiz setzen. Das ist kein richtiges Krafttraining, aber es ist auch kein Krafttraining. Es ist kein richtiges Schnellkrafttraining, aber es ist auch nicht nichts. Es ist nicht ideales Ausdauertraining, aber es ist trotzdem ein reißfestes Kreislaufsystem. Also Kettlebells sind wirklich eine feine Sache, um sich durch schlechte Zeiten zu bringen. Und man kann sie auch ins Auto tun, man sollte sie aber dringend anschnallen, ansonsten endet das möglicherweise böse beim Auffahrunfall.
Ja, ja, okay. Also natürlich nicht, wenn man krank ist, ne? Also, nee. Sondern da ging es jetzt mehr um die Kapazität.
Timing und schaffe ich es im Studio, ja. Also Frequenz. Frequenz muss hoch, um es kurz
ja
zu machen.
Ja, okay. Ich bin eine stille Zuhörerin eures Podcasts und liebe ihn wirklich sehr und höre jede Folge. Das freut mich sehr.
Außerdem bist du jetzt keine stille Zuhörerin.
Dank euch habe ich ganz viel dazugelernt und finde das richtig toll. Ich habe nochmal eine Frage bzw. benötige euren Rat. Mein langjähriger Partner hat Anfang des Jahres mit 27 Jahren eine Hirnblutung erlitten. Wir durchlaufen jetzt aktuell deshalb eine schwere Zeit. Aktuell befindet er sich in der Reha und die Genesung läuft soweit ganz gut. Aufgrund der Hirnblutung hat er eine Halbseitenlähmung erlitten, Wortfindungsstörung und Konzentrationsschwäche. Mein Freund war damals Sportler und Handwerker. Er war super fit und übte fast täglich Krafttraining aus. Sein Wunsch ist es, in das normale Leben so weit wie möglich zurückzukehren und auch seinen Kraftsport wieder ausüben zu können. Seinen gelähmten Arm kann er mittlerweile schon bewegen, nur hoffentlich noch nicht die Hand. Aber ich glaube, mit Hilfsmitteln wird auch dies möglich sein. Problematisch ist nur, dass die Wissenschaft, Studien und so weiter für Schlaganfallpatienten auf Daten von alten Menschen basieren, ja, da die meisten Menschen oft im hohen Alter einen Schlaganfall erleiden. Die Ärzte raten ihm deshalb davon ab und sagen, dass Kraftsport zu gefährlich für ihn sei. Mhm. Ich denke genau das Gegenteil. Er war damals wirklich stark und fit, hatte sein Augenmerk immer auf gesunder Ernährung und seiner Form. Er kennt diesen Sport und die Bewegung und ich denke, das könnte ihm mental so viel körperlich helfen, wieder etwas aufzubauen. Er ist noch unter 30 und bringt doch ganz andere Voraussetzungen mit. Wie ist eure Meinung zu Krafttraining und Schlaganfall? Habt ihr eventuell allgemeine Tipps für die Gesundheit von jüngeren Schlaganfallpatienten? Ich würde mich sehr freuen, darüber etwas im Podcast zu hören oder egal wie. Danke für alles.
Ja, das ist scheiße natürlich. Tut mir leid. Gute Besserung. Ja, das ist kacke.
Sowas. Wir haben auch so ein... Oh, in unserem Bekanntenkreis gerade einen Fall von einem sehr jungen Mädchen. Und da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht.
Nee. Tut mir leid. Riesenscheiße. Genau, was du sagst. Das heißt, einmal zwei Sachen. Einmal Krafttraining und einmal Neuro. Wenn Ärzte sagen, Krafttraining ist nicht gut und könnte gefährlich sein, dann ist immer die Frage, was sie vor Augen haben. Dann haben sie normalerweise, Profi-Bodybuilding vor Augen, wo Menschen erstens randvoll mit Testosteron und randvoll mit irgendeiner Chemie-Scheiße sind und zweitens immer dieselben drei stumpfen Übungen unter Vollgas machen. Und das ist ja nicht das ganze Krafttraining, sondern das ist ein Teil von Krafttraining, keine Ahnung, Bodybuilding, Powerlifting, whatever. Sondern Krafttraining kann alles sein. Und Krafttraining heißt, dass man den Körper so stark macht, dass er die Belastungen, die im Alltag sowieso auf ihn wirken, gut aushalten kann, indem man ihm entsprechende Reize gibt. Und das ist das, was in dieser Empfehlung nicht drin ist. Krafttraining ist normalerweise nicht einmal dran an den Belastungen, die sowieso auf uns wirken. Das heißt, wenn man es intelligent macht, ist es so, dass man den Körper vorbereitet, stark genug zu sein und nicht überlastet und in Gefahr bringt. Das heißt also, ja, was soll ich jetzt sagen, wo kriegst du das? am einfachsten natürlich im Abo auf mit dem Endlich Richtig Stark-Kurs, so dass man so anfängt, da reinzugehen. Aber ich meine, wenn er selber Ahnung hat von Training, dann sind halt die Sachen, die da wichtig sind, dass er natürlich muss er unilateral trainieren, mit dem einen Arm, mit dem anderen Arm gucken, was geht und so weiter. Zweitens ist es wichtig, dass er die Atmung offen hält. Das heißt also, wenn ich presse, was im Krafttraining normal ist, dieses Falls-Halver-Manöver, das ist was, was Druck nach oben bringt. Das würde ich in dem Fall wahrscheinlich erstmal lassen. Das heißt also, eine Atemtechnik entwickeln, die kontinuierlich ist und nicht auf den Verlauf der Übung gemünzt ist. Weil es im Krafttraining, also im Fitnesstraining sozusagen, im Fitnessstudio, atmet man immer im Rhythmus. Immer wenn das Gewicht hochgeht, ein und wenn man runter geht, aus oder irgendwie so. Und es wäre halt sehr hilfreich, einen kontinuierlichen Atemrhythmus zu entwickeln, der nicht an die Übung gebunden ist, weil das diese Spitzen im Blutdruck erzeugt. Und dann ist es natürlich einfach eine Sache der Auslastung. Das heißt also, wie weit geht er rein? Am Ende ist es so, der Alltag ist voll von Spitzenbelastungen. Und wenn er mit 3 Wiederholungen schwer trainiert, dann sind das sicher die höchsten Belastungen. Aber es wäre ja kein Problem zu sagen, steig erstmal ein mit 5x12 unilateral. Weil wenn du unilateral trainierst, kriegst du sowieso den Druck nicht so hoch, wie wenn du bilateral trainierst. Das heißt also, es macht gar keinen Sinn zu sagen, Krafttraining ist gefährlich oder schlecht oder sonst irgendwas bei Schlaganfall. Im Gegenteil, du musst die Gefäße nutzen, wach halten, sich anpassungsfähig halten lassen und wie gesagt, diese Sachen wären sinnvoll zu beachten. Also eben unilateral trainieren, die Auslastung nicht ans volle Max bringen, kontinuierlich atmen, damit ist man eigentlich komplett safe. Erstens. Zweitens ist da ja...
Kann ich nochmal einmal einhaken, also, bevor du mit zweitens sagst? Wenn ich stolper,
ja, genau.
Ja, dann habe ich eine absolute Spitzenbelastung. Das machen wir uns nicht klar, weil wir meistens irgendwie in Physik nicht aufgepasst haben oder fanden, dass das irgendwie ein Fach ist, was schwer zugänglich ist. Aber wenn ich stolper und mich abfangen muss, um nicht hinzufallen, dann habe ich in dem Moment, je nachdem in welcher Richtung ich falle, eine Spitzenbelastung im Knie zum Beispiel oder in der Hüfte. Und das Gehirn muss in dem Moment alles raushauen, was es hat. Also wenn das kann dann auch dazu führen, sozusagen, dass sich der Druck erhöht, das bla 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 bla. Das ist dann eine natürliche Spitzenbelastung. Ja. Und das ist was irgendwie immer zu kurz kommt. Weil,
so da hast du das mit Glück und mit Pech vielmehr hast du da das, keine Ahnung, das 8-fache, das 10-fache deines Körpergewichts drauf. Ja. Und dann hängst du in der Beinpresse mit 30 Kilo. Ist so, was?
Hä? Das macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Ja. Genau. Und das Zweite ist, dass Neuroathletik, Z-Health, Lars Lienhardt, all diese Dinge sind, da geht es jetzt darum, das Hirn sich anzugucken und zu sagen, was sind die einzelnen Skills des Gehirns, was muss es können, was braucht das Gehirn an Informationen, damit es gut funktioniert. Und nach einem Schlaganfall ist alles das gestört. Das heißt, du hast, je nachdem, wo er war, hast du relativ safe auf der Seite, wo der Arm gelähmt ist, ein Kleinhirnproblem, auf der Gegenseite im Frontallappen ein Problem, weiß man nicht. Und man kann diese ganzen Bereiche durchgehen und sagen, okay, wo hakt's denn? Ist es das gleichzeitige Kleine? Ist es der gegenüberliegende Frontallappen? Hast du ein Problem mit der Position? Ganz sicher hast du ein Problem mit der Position. Okay, was machen wir daran? Wahrscheinlich Gleichgewicht. Wahrscheinlich irgendwie die Extensoren so steuern, dass sie von selber wieder in die richtige Position gehen, dass du den Nerv da durchlässt. Also nach dem Schlaganfall sieht man ja immer diese Muster, wie diese Menschen gehen. Und das bedeutet, dass sie in einer Position sind, in der der Nerv nicht glatt durchgeht. Das heißt also auch die Lähmung im Arm kann auch sein, dass die gar nicht von oben ist, sondern dass das irgendwo ein Nervproblem ist. Und wenn man dann mit dem Nerv arbeitet, ihn entspannt, anspannt oder mit Sensorik arbeitet, dann kann man da unglaublich viel bewirken. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass diese Sachen einfach überhaupt nicht adressiert wurden in einer abgeschlossenen Reha. Und zwar auch jetzt nicht in einer, also es gibt ja von bis, und ich rede jetzt von Leuten, die von Privatklinik zu Privatklinik gereist sind und wo diese Sachen überhaupt nicht adressiert wurden, weil es irgendwie noch getrennte Bereiche sind. Das eine ist irgendwie das für einen Spitzensport und das andere ist für Kranke. Du so, das ist das gleiche Gehirn, was deine Funktion nicht ausübt.
Egal, und wenn ob ich schneller laufen will oder ob ich meine Hand wieder bewegen will.
Genau, und es kann sein, dass durch den Schlaganfall Teile nicht versorgt wurden, die dann einfach off sind und dann kann man mit Glück sie wieder anschalten. Es gibt aber genauso, dass einfach Teile kaputt sind. Und dann ist die Frage, welchen anderen Teil des Gehirns kriegt man denn jetzt dazu, das wie zu kompensieren? Kann man nie sagen, aber es ist ein unfassbar großes Feld, wo man wahnsinnig viel bewirken kann. Mhm. Das heißt also, die dringende Empfehlung, guck dir vielleicht zum Einstieg die Lars Lienhardt Bücher an, Training beginnt im Gehirn und alles, was dazugehört. Sea Health als Organisation ist riesengroß. Oder du kannst auch, es gibt ja ausgebildete Trainer, auch auf der Seite von Lars Lienhardt, die nur Neurotraining anbieten. Das
Neuroathletik-Institut heißt
es, ne? Neuroathletik-Institut, genau. Das ist, der hat eine tolle Liste von Trainern, die sowas machen. Bisschen auch die Frage, wo wohnst du? Es gibt Studios, die das machen. Wenn du jetzt sagst Köln oder Minden, kann ich dir gleich weiterhelfen. Wenn du jetzt sagst Berlin oder München, wird es dünn.
Zu uns kannst du.
Ja, Hamburg geht auch. So, ja, also da kann man unfassbar viel machen. Und nur weil das jetzt reha-mäßig gerade nicht weitergeht, ist da noch ganz viel Luft safe.
Und ein Einstieg... Also um jetzt so ganz niederschwellig zu gehen und zu sagen, okay, wenn du in der Mitgliedschaft nie wieder Nacken dir anguckst, der Neurokram, der da drin ist, meinst du, das kann schon helfen?
Nee, aber nicht das. Okay. Wenn dann die Einstiegslektion von nie wieder Rücken, die haben wir neu nachgedreht, das ist viel Neurokram.
Okay.
Und fällt mir jetzt spontan nicht ein. Aber
in Trainingseinstieg nicht?
Doch, in Trainingseinstieg. Im Prinzip alle
endlich richtig Neuro. Trainingseinstieg.
Trainingseinstieg, richtig. Sehr gut. Hervorragend, genau das.
Endlich richtig Trainingseinstieg und nie wieder Rücken. Die erste Lektion. Ja, weil das hilft ja schon mal, dann kann man sich das angucken, ob man da einen Zugang findet.
Ja. Und da werden Dinge sein, die auf einmal wirken und dann kann man da nacharbeiten. Es ist ja wichtig, dass diese Neurosachen nicht Klick-Problem gelöst, sondern es ist genauso grinden wie Bizeps-Curls auch halt. Ja.
Gut. Dann habe ich die letzte Frage.
Okay.
Hallo ihr zwei. Ich bin im letzten Sommer auf euren Podcast aufmerksam geworden durch das Thema in eurer Folge 12, die Abnehmensspritze mit Semaglutid. Ich habe dieselbe Erfahrung wie Inken machen müssen. Meine Hausärztin hat mir das Mittel zum Abnehmen andrehen wollen. Eure Folge hat mich super bewegt. Danke dafür. Ich war überzeugt, muss es glaube ich heißen. Jetzt plötzlich haben sich meine Umstände drastisch geändert und ich rolle quasi in eine Diabetes. Meine Recherche bringt mich wieder zu Semaglutid und ich wette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch meine Ärztin es wieder anbringt. In eurer Folge habt ihr zu Anfang zwar klar gesagt, dass ihr das Mittel als Mittel gegen Diabetes keinenfalls hinterfragt, aber nach allen Erklärungen von Alu zur Wirkweise frage ich mich dennoch, welchen Sinn es hat, die Diabetes damit zu bekämpfen. Ich habe lange überlegt, ob und mit welchem Ziel ich euch schreibe. Meine Hoffnung ist, dass ihr mir helfen könnt mit ein paar Quellen zu dem Thema. Es gibt online so viele laute Stimmen für das Mittel, dass es mir schwerfällt, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ihr bekommt sicherlich sehr viele Nachrichten und könnt nicht allen ausführlich antworten. Solltet ihr euch dennoch die Zeit nehmen, mir zu antworten, danke ich euch jetzt schon.
Ja, das ist schwer. Genau.
Ja.
Das ist schwierig. Okay. Also, mein Punkt, das Ding schneidet die Energie ab. Cut. So. Und das ist für jeden, also jetzt mal unabhängig von den anderen Sachen, die bekannt sind, dass es irgendwie die Knochendichte ruiniert und Muskelmasse verliert oder nicht verliert, sind sehr viele, die sagen, es ist eine Katastrophe. Dann, und natürlich gibt es sehr viel dieses, wie sieht derjenige aus, wo man hinguckt und denkt, Kacke, das ist nicht gesund und so weiter. Ja, okay, alles mal dahingestellt. Das Ding schneidet die Energie ab. Und jetzt ist es so, dass wenn ich jemanden habe, der möglicherweise Prädiabetes aber Energie hat, seinen Alltag zu leben und machen kann und wie gesagt, einen Job hat oder sein Leben lebt oder wie auch immer und auch noch die Option hat zu trainieren, dann hat er von da die Chance, das mit Training, Ernährung, Lebensstil, Schlaf, bla, in den Griff zu kriegen. In der Sekunde, wo er Semaglutid nimmt, geht diese Energie vollständig weg und ab da kann er es nicht mehr selber schaffen, sondern ab da wirkt das Medikament, Punkt.
Und wahrscheinlich lebenslang.
Und es gibt keinen Weg mehr daraus.
Ja.
Weil dieses Abschneiden der Energie bedeutet, dass er verlernt, Energie aus Kohlenhydraten zu nutzen, um kraftvoll zu sein. Und das Problem ist, dass alle, die aufhören, danach unfassbar viel schlechter sind, als sie vorher waren. Punkt. Mhm. Das bedeutet, der Weg daraus, den habe ich bisher noch nicht erlebt.
Nee.
Und der Punkt, um den es geht, ist, natürlich ist es so, es gibt Menschen, die schon, und das ist ja alles nicht, du hast Diabetes, hast es nicht, also das ist ja alles, sind ja auch nicht an einem Wert festzumachen, sondern es ist immer unfassbar komplex. Wie stark ist deine Diabetes? Und es gibt Menschen, die sind auf Zero-Energiedurchsatz. Da geht nichts mehr.
Ja.
Die haben dann tatsächlich nichts zu verlieren. Und wenn die dann Ozempic nehmen, dann, weil sie können da nicht rauskommen, es geht nicht. Es gibt keinen Durchsatz mehr. Ja. Und wenn die dann Ozempic nehmen und dann führt das dazu, dass ihnen schlecht wird und nichts mehr essen und so, dann verlieren die in dem Sinne nichts. Mhm. Und das ist halt immer das Krasse, weil Leute sagen so, nee, ich habe gar keine negativen Auswirkungen. Du so, okay, das ist krass, aber der schlimmere Fall ist nicht der, sondern also wenn jemand da ist und ihm das hilft und er dann da rauskommt, er ist dann vielleicht über einen ganz langen Weg, wo er sicher nicht arbeitsfähig ist und sein Leben nicht leben kann, dann, keine Ahnung, so und so viel Kilos verliert und dann doch wieder, wenn wir jetzt sagen, jemand hat 200 Kilo und dann geht er runter auf 120 und mit 120 kann er sich wieder bewegen.
Ja.
So, und dann schafft er es da raus mit allen Lifestyle-Umstellungen, die man machen muss. Okay, cool. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern du hast nicht 100% Energie, aber vielleicht 50. Mhm. Und versuchst, da rauszukommen, es klappt aber nicht. Und wenn du dann Ozempic nimmst, gehst du von 50 auf 0. Und das ist der Schaden, aus dem du dann nicht mehr rauskommst. Ja. Und dieses mit dem, ich gehe von 50 auf 0, das merkt man aber nur, wenn man schon systematisch trainiert. Weil es gibt eine Menge Leute, die sagen, nö, ich habe keine Auswirkungen, obwohl sie noch nicht bei null waren. Aber wenn du nicht trainierst, merkst du nicht, ob du besser bist oder schlechter bist. Weil den Alltag, der war vorher schon scheiße und jetzt ist immer noch scheiße.
Du, genau, das ist halt das große Problem. Also das ist ja auch dein Streitpunkt sozusagen.
Genau, das Performance das ja schon, als Größenordnung nicht aufgenommen.
Kommt nicht vor. In der ärztlichen Anamnese kommt Performance nicht vor.
Und Performance ist Gesundheit. Und es ist so, hä? Wie kann das als Größe nicht da sein? Das heißt, eigentlich müsste es so sein, du fährst eine bestimmte Wattzahl, halbe Stunde mit, keine Ahnung, 2 Watt oder 1,5 Watt oder was auch immer und hast ein Level von Krafttraining, wo du sagst, okay, das ist schwer für mich, das schaffe ich und so. Und dann habe ich schon erlebt, dass Menschen nicht Ozempic, aber ähnliche Sachen genommen haben und es geschafft haben, ihre Performance zu halten. Allerdings haben sie auch ein Zehntel der Dosierung genommen, die sie eigentlich hätten nehmen sollen.
Ja.
Und so es geschafft haben, ihre Diabeteswerte zu verbessern und ihre Performance zu halten und dann nach dem Absetzen auch die Performance wieder
zu steigern,
hochzuziehen.
Ja.
Aber nur, wenn man sozusagen eh schon alles richtig macht. Das waren Menschen, die haben alles richtig gemacht. Und trotzdem hat es nicht funktioniert.
Und alles richtig machen meinst du jetzt?
Training, Schlaf, Essen, Regeneration, ja. Lifestyle,
ja.
Alles.
Ja.
Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und dann haben wir die Leistung fixiert. Dann angefangen, super Mini-Dosen, auch wie gesagt nicht Ozempic und nicht, wie heißen sie?
Ja, ich weiß, ja. Wegovy, irgendwas.
Ja, genau, sondern okay. Und dann super gering dosiert. Dann hat es angefangen, besser zu werden. Mhm. Auch Körperfett verloren, aber vor allen Dingen eben die Blutwerte besser. Dann abgesetzt und dann die Performance wieder hochgebracht.
Ja.
So ging es. Aber das ist
aber
halt.
Aber dann ist der genau, weil das ist halt das Problem. Wenn ich den Indikator von Performance nicht mitnehme,
ja.
dann kann ich es im Prinzip ja, also ich kann es nicht nur nicht messen, sondern das Gefühl von, okay, ich war vorher im Eimer und jetzt bin ich im Eimer, aber ich habe wenigstens
in
Anführungszeichen
dünn.
So, genau, weniger super. Körperfett. Ist halt, genau. Und natürlich ist es so, dass der andere Weg, und da schließt sich dann der Kreis zum Anfang unserer Folge, der komplizierte ist und der schwere ist. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich will nicht mehr. Ich bin, keine Ahnung was, Mitte 40 oder Mitte 50 oder this is all I think about. Seit Jahren begleitet mich das. Ich will es nicht mehr. Ich will ins Spiegel gucken und denken, so wie ich das, was ich da sehe, sozusagen ist das, was ich mir wünsche. Und ist, wir wirklich, wir können uns nicht hinsetzen und Menschen dafür beschämen, zu sagen, ich will einen einfachen Weg haben. Und trotzdem, wenn es ein Ratschlag ist und wenn jemand sagt, wie in diesem Fall, sag mir, was du denkst darüber, dann ist es so, bitte tu es nicht und mach alles andere, damit es dir gut geht. Und alles andere ist auch nicht, um zu verhindern, dieses Medikament zu nehmen, sondern zu gucken. Und das ist halt manchmal eben einfach nicht möglich. Aber das Ziel muss es sein, zu sagen, ich muss ein Leben führen, was mir gut tut und in dem es mir gut geht. Und das ist so eine krasse, das ist wirklich schwer. Ich finde, es ist schwer auszuhalten, weil es diese Gleichzeitigkeit, diese Gleichzeitigkeit ist. Und jeder, der sagt, ich kann nicht mehr, ich hab alles probiert, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, aus meiner Sicht. Und es hat nicht dazu geführt, dass ich es geschafft habe oder über diesen Punkt rübergegangen bin. Dem kann man wirklich nur sagen, okay, ist es deine Entscheidung, aber bitte nimm diesen Gedanken von Performance, also was ist das, was ich leisten kann, damit es irgendeinen Maßstab gibt, weil kein Arzt hat diesen Gedanken. Und genau, das kann dazu führen, dass ich dann hinterher
ist sogar so, dass Ärzte und Ärztinnen sagen, ja, ist klar, wenn sie das nehmen, dann bricht das erstmal ein. Ja. Und das ist klar.
Aber, aber dann, wenn sie dünn sind, können sie ja Sport machen. Das ist das Argument.
Nee, leider nicht.
Ja, genau. Ja, okay, gut. Wow, das war echt eine krass lange Folge dafür, dass wir eigentlich gar nicht wussten, was wir erzählen wollten.
Okay.
Und dann gucken wir mal, wie das dann so nächste Woche ist. Also wir freuen uns weiter über eure Fragen.
Ja.
Gerne auf wasdichbewegt.podcast. Das ist für uns ein bisschen einfacher zu organisieren, als wenn ihr das auf irgendeinem anderen Kanal schreibt, sonst finden wir das nicht. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen weiterhelfen konnten den Menschen, die uns geschrieben haben. Vielen Dank für euer Vertrauen.
Vielen Dank.
Und ich finde, also mir macht das total Spaß. Ich bin mal gespannt, wie euer Feedback ist, ob ihr auch an den Geschichten von anderen Menschen interessiert seid und da vielleicht was lernen könnt.
Ich fand das auch cool.
Ja?
Ja.
Sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche euch.
Tschüss, ihr Lieben.